Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute mit dabei zu Gast Philipp Ehlert von Gustav Ehlert. Hallo Philipp.
Moin Jubin.
Super, dass du da bist. Wir hatten ja schon mal ein Interview vor, ich glaube, 2,5 Jahren, schon ein bisschen her, mit Intershop zusammen.
Mag sein.
Und vielleicht magst du erstmal noch ein bisschen was zur Firma und zu dir erzählen und dann würde ich mit der ersten Frage einsteigen.
Alles klar. Also mein Name ist Philipp Ehlert, ich bin 45 tatsächlich schon, Vater von einem Kind und arbeite in der Gustav Ehlert GmbH und Co. KG, auch ein Familienunternehmen. Wir sind letztes Jahr 100 geworden und wir sind im Prinzip ein Fachgroßhandel für Nahrungsmittel, Produktionsbedarf. Also alles, was du brauchst, um irgendwas zu essen, zu bauen, herzustellen oder zu verarbeiten, außer eben den Rohstoff selber. Also kein Fleisch, kein Gemüse, kein Teig, ne, aber alles, was man halt braucht, eigentlich Bekleidung, Verpackungsmaterialien, Reinigungsmittel.
Gewürze haben wir von
Gewürze, genau richtig. Wobei Gewürze ist immer nicht unbedingt so ein Einstiegsprodukt, aber das können wir ja später nochmal vielleicht kurz drüber sprechen. Genau, und bin jetzt seit 2019 Geschäftsführer, zusammen mit einem Kollegen. Und ich mache halt bei uns alles, was irgendwie so das Innenministerium ist, ne? Also von Personal über Prozesse, IT zusammen mit einem Kollegen, bis hin halt zu E-Commerce. Genau, Logistik ist auch ein großer Part mittlerweile bei uns. Das ist so mein Job.
Und ist er umfangreich dazu? Mit Logistik würde ich auch nochmal kurz einsteigen, IT auch. Wie siehst du denn im Moment den Markt? Also essen müssen wir ja alle. Ist es dann einfach stabil? Wir sehen, der Automotive geht gerade runter, Schuhe, Bekleidung schwierig, andere Sachen gehen
runter. Haushaltsgeräte gehen auch gerade runter. Wir haben einen großen Hersteller in Gütersloh daher. Ja, also das ist tatsächlich, das Sprichwort trifft es tatsächlich ziemlich gut. Also gegessen wird immer, ja. Und wir hatten, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Zeitrahmen aufmachen, nicht so letztes Jahr, vorletztes Jahr, sondern so ein bisschen vor Corona, nach Corona vielleicht, während Corona könnte man auch noch sagen, hatten wir vor Corona auf jeden Fall ein ziemliches Produktionspeak. Also da wurde rausgehauen, was geht. Dann hatten wir Corona und hat sich das quasi im, sagen wir mal, Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen reduziert, weil die Leute einfach nicht mehr so viel. Dafür hat sich dieses Thema Homemade und alle wollen irgendwie zu Hause kochen und so, hat sich halt hochgestapelt. Dann ist das Handwerk wieder ziemlich stark geworden. Und nach Corona hatten wir so eine richtige Delle. Also das haben wir auch bei unseren Kunden gemerkt. Also die Produktionsmenge an sich ist halt extrem runtergegangen.
Okay.
Und wir sind jetzt wieder so ein bisschen auf einem aufsteigenden Ast. Wobei ich sagen muss, dass das eigentlich ganz gut ist, weil wir halt diese, ich nenne es mal Überproduktion, was es real nicht war, aber so gefühlt ein bisschen wieder eingegrenzt haben. Ne?
Haben wir denn weniger gegessen oder weniger Fleisch gegessen? Oder?
Das ist ja nicht nur Fleisch. Ich glaube, dass sich die Orientierung wieder dahin entwickelt hat, zu sagen, ich kaufe jetzt auch mal nur das, was ich auch wirklich absehbar verzehren kann. Und ich kaufe nicht, da habe ich noch Bock drauf und hier habe ich noch Bock drauf. Da spielt sicherlich auch so ein Thema wie die Inflation eine Rolle, wo ja Lebensmittel auch gerade Preistreiber immer noch sind. Ja. Wo die Leute sich einfach darauf zurückbesonnen haben, zu sagen, ich nehme nur das mit, was ich auch real wirklich verbrauche, ohne dass es auf Halde liegt.
Okay, ja. Ja, und also kann ich nachvollziehen.
Und das hat natürlich auch einen positiven Effekt auf so Themen wie Lebensmittelverschwendung und andere Nachhaltigkeitsaspekte. Und ich persönlich finde das eigentlich auch ganz gut, dass das so ist.
Ja. Ich weiß auch, wir haben ja auch mal gefragt, wann können wir dir mal was Gutes tun, ne? Als Dankeschön hast du gesagt, mir nicht, aber der Tafel.
Genau.
Was macht ihr denn da in dem Umfeld?
Wir machen grundsätzlich mit der Gustav Ehlert jedes Jahr schon seit, ich weiß gar nicht, 50 Jahren mindestens, immer eine sogenannte Weihnachtsspende. Und haben immer überlegt, okay, jedes Jahr neu, wem können wir eigentlich wie, wo unter die Arme greifen damit? Und haben halt immer unterschiedliche Organisationen unterstützt und sind vor, ich glaube, 4, 5 Jahren mal auf die Tafel gekommen. Und wir haben in Gütersloh halt eins der großen Logistikzentren auch der Tafel, die eben da Lebensmittel spenden und alles, was eben für die Tafel steht, aggregieren und das wieder an kleinere Tafeln verteilen im Kreis Gütersloh. Und haben uns halt lange auch mit der Geschäftsführerin da unterhalten und haben gemerkt, okay, da können wir wirklich einen Hebel ansetzen über Spenden und aber auch, wenn es geht, über Kunden. Weil unsere Kunden produzieren Lebensmittel und wenn die was überhaben, können die das eben auch der Tafel geben. Wir haben jetzt direkt nichts außer Gewürze, die wir eben geben können. Und haben so eine Art, ich sag mal, Spendenkooperation mit denen, ne? Und fordern halt auch immer auf, denen was zu unterlassen, weil die wirklich, wirklich eine sehr wichtige Arbeit leisten. Gerade auch im Hinblick auf das Thema Inflation und Nahrungsmittelsicherheit, sage ich mal, für Menschen, die eben nicht mehr überlegen, ich nehme das noch mit und ich probiere das mal, sondern wie komme ich überhaupt über die Runden. Ne?
Ja. Und das betrifft ja auch Familien.
Genau.
Ist ja quer durch. Ist ja nicht einfach nur der Mann, der unter der Brücke sitzt, sondern
Nee, das sind schon
viel tiefgreifender schon, ne?
Eben mitten im Leben stehende Menschen, Familien sowieso, und wenn es Familien betrifft, trifft es Kinder immer am härtesten. Und das ist uns halt als Unternehmen, als Familienunternehmen auch ein Herzenswunsch, dass wir da eben unser Möglichstes tun, um denen zu helfen.
Eine total wichtige Abbiegung, die wir jetzt einmal genommen haben. Um das ja machen zu können, muss ja auch das Geschäft vernünftig laufen. ist ja so, ne?
Ja, klar.
Also, wenn man nichts verdient, dann kann man ja auch nichts spenden. Du hast gesagt, es ging ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Verändert sich denn der Markt ansonsten? Also verändert sich die Struktur oder ist das ja gleich bleiben bei euch?
Nee, also insbesondere in Deutschland, und das ist auch so eine Bewegung von Norden nach Süden, haben wir ja mit einem Handwerkersterben zu tun. Mhm. Also der Lebensmittelhandwerker, ob das jetzt ein Metzger ist oder ob das ein Fischladen ist oder ein Feinkostladen, der verschwindet zunehmend aus unserer Kundenstruktur. Mhm. Der ist bei uns in Nordrhein-Westfalen schon seit 20, 15 Jahren also überwiegend verschwunden. Es gibt immer noch gute Betriebe, einzelne gute, aber der Markt konsolidiert sich echt stark. Da gibt es große Anbieter, die auch jetzt zusehen, dass eben Unternehmen, die vom Markt verschwinden, entweder aufkaufen, Produktionskapazitäten in anderen Bereichen in Deutschland ausbauen, und das konzentriert sich immer weiter. Und das ist auf europäischer Ebene ähnlich.
Okay.
Es gibt Länder, da ist das noch nicht so ausgeprägt, und es gibt Länder, da ist das vielleicht noch gar nicht der Fall. Aber grundsätzlich ist das eben ein Thema. Das ist eben auch dem geschuldet, dass Nahrungsmittel ja bezahlbar bleiben müssen. Mhm. Um bezahlbar zu sein, reden wir hier über Stückkostendegression und effiziente Prozesse. Und das können eben, sagen wir mal, spezialisierte, große Unternehmen einfach besser gewährleisten, auch in der gesamten Fläche über so einen Lebensmittelvertrieb, als eben kleine.
Ja.
Das ist einfach faktisch so. Und deswegen ist das Lebensmittel nicht schlecht, besser oder schlechter. Aber alles, was drumherum ist, muss eben gehandelt werden. Mhm. Und das ist bei uns ja auch so. Und das ist halt die Herausforderung, warum sich dieser Prozess immer schneller fortbewegt.
Und dadurch habt ihr ja auch potenziell eher weniger Kunden, ne? Mehr große, aber weniger Kunden?
Ja. Also in Deutschland, ja.
Mhm.
Und deswegen gehen wir ja auch hin und sagen, okay, wir wollen gerne weiter oder tiefer in den europäischen Markt eintreten. Mhm. Anrainerstaaten von Deutschland, deutschsprachige Staaten erstmal im Fokus, also Dachraum, klassischerweise. Mhm. Und dann eben aber auch alles, wo sich der Transport und die Belieferung noch vernünftig abdecken lässt durch uns, auch in Angriff nehmen, einfach um ein vernünftiges Fundament zu erhalten, ne? Wenn man sich von einem abhängig macht, das kennen wir aus unserer Kundschaft und das kennen wir auch aus anderen Bereichen, ne? Ist das immer blöd.
Klar.
Weil du dann irgendwann auch nicht mehr Herr deines Geschäfts bist, ne? Dann lässt du dich halt diktieren.
Was ich spannend finde, du sagst halt, zum einen, es werden weniger Kunden und größere, aber zum anderen willst du dich ja nicht abhängig machen.
Mhm.
Ihr habt ja mit uns auch gestartet, nicht nur mit uns, wahrscheinlich auch mit anderen Firmen noch, den Kunden mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also eher zu überlegen, wie kann ich dem Kunden noch helfen über das, was euer Kerngeschäft noch ist. Also Sprichwort E-Commerce und Webseite und so weiter. Magst du da die Grundgedanken dazu mitgeben, warum du denkst, es ist sinnvoll, dort auch Zeit und Geld zu investieren?
Naja.
Also,
klingt so banal, ne? Also, der Kern unseres Geschäftes war immer schon das Bedürfnis des Kunden. Also, nur um nochmal ganz kurz zu sagen, wir handeln mit Verbrauchsartikeln für die Lebensmittelproduktion. Das heißt, wann schreit jemand, dass er einen neuen Handschuh braucht oder eine neue Haube oder im Zweifelsfall auch neues Handtuchpapier, wenn er die Packung leer gemacht hat. Und das heißt, dann mussten wir immer schon so gut sein, dass wir ihn genau dann auch beliefern konnten. Weil vorher sagt er nichts.
Ja.
Und das ist eben die Philosophie, und die ist total banal, wie du schon sagst. Der Kunde ist im Mittelpunkt. zu wissen, wie tickt der Kunde und wann muss ich eigentlich als Unternehmen bereitstehen, um ein Kundenbedürfnis zu befriedigen. Jetzt ist es ja so, dass wir uns auch über das Thema größere Unternehmen und auch über das Thema E-Commerce, wenn wir mal körperlich und in der Beziehungsebene ein bisschen von unserem Kunden entfernt haben. Mhm. Und das ist ein Thema, das haben wir auch mal versucht, das ist aber blöd, weil man den Kunden, ich erziehe den ja nicht. Also ich kann ihm ja nicht sagen, pass mal auf, das, was wir vorher gemacht haben, das musst du jetzt aber bitte so machen, damit das für uns passend ist. Mhm. Ganz schwieriges Thema. Das klappt nicht. Also muss ich doch gucken, dass ich den Prozess, den ich vorher schon gut offline gelöst habe, genauso gut online gelöst bekomme. Ne? Nur, dass ich jetzt nicht erstmal gedacht vielleicht, nicht direkt face-to-face mit dem Kunden spreche, sondern das antizipiere und für eine größere Menge an Kunden verfügbar mache. Und da gehen halt ganz viele hin, und das machen wir natürlich auch, und legen nur noch Wert auf die Daten. Was erzählen mir die Daten und wie kann ich das irgendwie, und dann bin ich schon wieder in diesem Interpretationsding drin. Mhm. Ne? Weil Daten sind zwar an sich eindeutig, aber was ich daraus mache in meinem Kopf, ist ja komplett eine eigentlich subjektive Gestaltung und vielleicht auch das, was ich mir vorstelle, wo ich hin möchte, um es dann irgendwie mit Zahlen zu untermauern. Also es ist nicht ganz so einfach, nur zu sagen, die Zahl sagt das, deswegen folgt sachlogisch das als Konsequenz daraus. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wenn wir doch unseren Kunden haben, als Informationsquelle, als Inspirationsquelle, lass ihn uns doch einfach wieder fragen. Und Kunden fragen, was sie von einem denken, ist immer schwierig. Weil man will ja, man ist ja auch so, und man sagt, das hat man doch alles gut gemacht. Und
ist im System ja drin.
Ist es im System, genau. Aber, oder aus dem Grund macht es eben genau Sinn zu sagen, ist denn das wirklich so, wie ich mir das gedacht und gewünscht habe, und erfülle ich damit überhaupt ein Need, oder ist das einfach nur geil, weil ich das vielleicht technisch gut finde, weil es halt gerade möglich ist. Ne? Ja. Und dann haben wir das gemacht, haben unsere Kunden befragt und sind halt jetzt eingestiegen in diesen, sagen wir mal, offline gestützten Online-Optimierungsprozess. Weil nochmal, der Kern eines jeden Unternehmens ist es, ein Bedürfnis des Kunden optimal zu befriedigen.
Ja.
Und in dem Fall fällt auch noch von verschiedenen Gruppen unterschiedliche. Und dann muss ich halt hingehen, dann muss ich reingehen, dann muss ich auch den Schmerz fühlen und den Schmerz irgendwie dazu nutzen, besser zu werden. Und ja, das tut weh, wenn man dann hört, boah, die Funktion, die man mit Herzblut irgendwie gebaut hat, ist aber eigentlich komplett useless für den Kunden.
Nutzt keiner.
Ne, genau. Dann sagst du, boah, okay, dann weg. Das blutet, man blutet.
Ja,
ne?
Klar. Ja,
aber ja, es ist halt Schweiß und Blut, dann wird's gut oder so. Ähnlich, keine Ahnung.
Also, wo du es gesagt hast, man kann den Kunden nicht erziehen. Wir sind ja in der Zusammenarbeit ja auch gewachsen, in der Zusammenarbeit aber auch als Firma gewachsen, auch mit dem Konzern. Wir haben ja jetzt mittlerweile ein SAP, und da war ja auch Diskussion mit mit der ja auch Verträge und so weiter. Mhm. Und das fand ich auch spannend bei uns intern, die Diskussion. Also, ich hoffe, das ist okay. Philipp, du hast mit uns ja nicht einen stringenten, du hast einen Plan, auch nicht einen stringenten, dass man sagt, der ist SAP abbildbar, nenne ich es mal.
Nein,
so.
Definitiv nicht. Nein.
Und der ist halt deutlich agiler. Aber wir müssen auch an den Kunden denken. Das war auch intern die Diskussion. Da gab es dann halt auch unterschiedliche Sichtweisen, die für Effizienz sind, die sagen, okay, wir brauchen Vertrag, bla, bla. Ja, wir sind ja für Philipp, für den Kunden da. Deswegen sind wir da. Und dann müssen wir das halt mappen.
Das ist aber mit so einem unflexiblen System dann schwierig. Ne? Aber das kann ja auch mal eine Conclusio sein, wenn man sagt, ich komme einfach nicht klar. Meine Kunden wollen was komplett anderes, als meine Struktur gerade hergibt. Dass man sagt, okay, ich muss halt einen Cut machen.
Ja. Und da kannst du sagen, entweder System oder was wir ja gemacht haben, wir haben so ein Mapping. Also ja, so Mensch mappt das jetzt. Ne?
Ist ja auch in Ordnung. Wenn das irgendwie vertretbar machbar ist, ist das ja gut.
Total. Ja. Und das ist ja für dich ja auch okay. Aber das fand ich ganz, ganz spannend gerade in der Analogie. Was sind aber Sachen, die du herausgefunden hast, wo du sagst, diese Funktion, du hast ja gesagt, du bist ja schon auf Funktion reingegangen oder bestimmte Themen, wo so ein Aha-Moment gekommen ist, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht oder das hat dich total bestätigt.
Ja, also was ich spannend fand, so als Gesamtfazit nach den ersten Kundenbefragungen jetzt, war das Thema, Ich kenne viele Funktionen nicht, weil ich habe ja keine Zeit, mich damit zu befassen, obwohl die Funktionen ja eigentlich dazu gedacht waren, Zeit einzusparen. Mhm. Das heißt, so eine Art Lernphase oder ähnliche Dinge mit einzuplanen und zu sagen, okay, wie kriege ich das näher an den Kunden ran, um ihm deutlich zu machen, dass das eben, also eine Bestellung einfacher geht.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen abseits von dem, was er privat gewohnt ist. Wir shoppen ja alle privat online. Mhm. Und zu sagen, okay, wie komme ich dahin? Und dann so Themen, also was einen natürlich immer abholt, ist, oh, das kannte ich nicht, aber das finde ich voll gut.
Ja.
Also was Banales wie eine Bestellvorlage, was eine Art Wunschzettel ist, ne, die man regelmäßig füllt, anpasst und einfach weghaut. Weil das ja auch ein Learning ist bei uns aus den Kundengesprächen und aus dem Kundenbelief an seit 100 Jahren. Wir haben einen relativ regelmäßigen Bedarf. Hm. Das schwankt immer ein bisschen, aber man kann so Kernsortimente bilden für Kunden. Auch rein datentechnisch tatsächlich, und die treffen zu 99%. Aber eben dieses 1% und die Freiheit muss man den Kunden auch lassen, wollen und sollen sie auch individuell anpassen.
Hm.
Und da sind sie eben ganz stark auch drauf fokussiert zu sagen, ja, das will ich gar nicht automatisch alles mir vorgeben lassen und dann nur sagen, jo, nö, sondern ich will auch wirklich nochmal die Sicherheit haben, drüber zu gucken, dass ich alles habe, dass es meinem Wunsch entspricht, was ich jetzt für die nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen brauche.
Ja. Habt ihr auch sowas wie so ein HelloFresh-Prinzip? Also,
so eine Lieferbox?
Ja, ja. Kennst du HelloFresh?
Ja, ja.
Also,
ich war mal Kunde.
Ja, genau, ging mir genauso. Und das Spannende war, immer zum Sonntag haben die geschickt, hier, das kommt jetzt. Und dann war ich so, ah, nee, ich muss noch was anpassen.
Ja, ja, ja. nee, also so ein Boxmodell, wir haben das schon mal auch mit einer Umfrage mal rausgefunden, so habt ihr Bock auf so eine Art Abo-Modell, so ein Liefermodell oder so ähnliches. Und da war die Resonanz, nee, geht nicht, haben wir kein Interesse dran, wir müssen selber, weil wir in der Verantwortung stehen und das dann... Jetzt kann man darüber philosophieren, ne? Welche Kundengröße ist das, für wen wäre das gut. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, wir bieten das an, mach einfach einen Dauerauftrag bei uns fertig, also so eine Art Abo-Bestellung, die sich regelmäßig wiederholt. Du kannst frei drüber bestimmen, du kannst sie frei anpassen, wird aber relativ wenig genutzt. Ne? Also es ist dann so, ist auch ein Prozessthema bei den Kunden. Die gehen halt hin, schreiben was auf den Zettel, gehen durchs Magazin, gucken, das fehlt, das fehlt, das fehlt, wollen das in einmal loswerden, dann ist das aus dem Kopf raus und dann können die sich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Ja. Die Sachen, die wir liefern, sind ja keine mehrwertstiftenden Produkte, die sind zwar relevant für die Produktion, aber davon wird ein Produkt in erster Linie nicht besser oder nicht schlechter. Wir nehmen jetzt mal Gewürze raus. Ne?
Ich wollte schon
die müssen halt da sein.
Die sind lecker.
Genau. Weil die müssen halt im Endeffekt brauchst du die Handschuhe, weil du darfst das Lebensmittel dann hygienisch verarbeitet werden kann. Das ist vollkommen legitim und vollkommen gut.
Mhm.
Aber davon wird ja das Lebensmittel im Kern
nicht besser.
Wenn ich mir jetzt die Hände wasche, nicht besser.
Ja.
Und deswegen ist das so eben schnell machen, danke Blick, raus aus dem Korb, nicht mehr drum kümmern.
Mhm.
Und das ist eben das, wo wir auch unseren Mehrwert liefern können. Ja, wir wissen, was du willst. Schrei uns einfach irgendwas ins Ohr. Wir wissen genau, was du brauchst. Wir schreiben das in der richtigen Menge auf. Wir kommissionieren und liefern dir das in der richtigen Menge. Und danach musst du dich nicht mehr drum kümmern. Also du hast es, wenn es vom Zettel ist, auch wirklich aus dem Kopf.
Mhm. Ich würde mal einen Schwenk noch zur AI machen.
Ja.
Und da erstmal ganz generell, du machst ja auch Logistik, bist ja für die IT in Summe zuständig. Also viele, viele Themen. Wo siehst du Anknüpfungspunkte zu AI?
Oder wo du
also es besser machen kannst mit AI?
Also grundsätzlich in allem, was irgendwie automatisiert werden kann oder effizient abgebildet werden kann, ob das jetzt eine Auftragseingabe ist, die wir ja auch per E-Mail und per Dokument blablabla bla bla bekommen, eigentlich ein alter Hut. Ne? In so einem Thema wie Bestandsoptimierung, wo halt verschiedene Artikel, Folgeartikel und so Sachen, also so Zusammenhänge, die du nicht einmal aus dem System rausbekommst, eben connecten kannst, um daraus eben eine schlüssige Bedarfsprognose zu machen. Ne? Mein Traum, das habe ich glaube ich vor 5 Jahren oder so schon gesagt, ist halt eigentlich so eine Supply Chain komplett abzubilden. Ne?
Ja.
Also wenn unsere Kunden die nächsten 4 Wochen die und die Produkte produzieren, was brauchen Sie davon dann von uns und wie müssen wir disponieren, damit wir möglichst effizient den Bedarf auch selber beschaffen können? Ne?
Mhm.
Weil zum Teil eben aus Übersee oder ähnliche Geschichten. Wie wirken sich denn lokale Ereignisse, zum Beispiel Wetterereignisse, Mischernten bei Gewürzen auf, aus, Preis und so weiter und so fort?
Ja.
Dass man wirklich so ein vernünftig, eigentlich so ein globales Dashboard hat, wo man eben seine Supply Chain vernünftig monitoren kann. Ne? Um eben im Endeffekt effizienter und auch umweltschonender, nachhaltiger die Versorgung sicherzustellen. Ja. Weil alles, was überproduziert wird, alles, was ich dreimal anpacken muss, alles, was ich irgendwie nicht marktgerecht unterbringen kann, belastet ja im Prinzip das System.
Ja.
Das wäre so eine Wunschvorstellung von mir. Ne? Und aktuell ganz trivial, ne, bei so Banalitäten, ne, so ein bisschen Social Media raushauen, ein bisschen dafür Werbung machen, Texte schreiben lassen, alles, wo man so für sich selber auch immer so eine Hemmschwelle überschreiten muss, wo man einfach sagt, fang du mal an. Mhm. Ich mach das dann hinterher fertig, aber fang du erst mal an. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich ganz schön. Man hat so einen Bert da sitzen, der jetzt einfach mal anfängt. Dann kann ich mich damit befassen, ohne dass ich vor so einem blanken Blatt Papier sitzen muss. Ja, ne?
Du nimmst ja auch Prüfungen ab für Azubis. Ne?
Mhm.
Erstmal, warum machst du das? Du machst es ja auch gerne, hast du mir mal gesagt.
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall, finde ich, mega und das ist, glaube ich, auch noch spannend zu hören. Und die nächste Frage wäre, hast du mit denen auch einmal geguckt, wie die an die neuen Themen rangehen und Unterschiede festgestellt?
Also erstmal mache ich das, weil ich finde, wir bilden selber E-Commerce-Kaufleute aus, auch Großhandelskaufleute und Lagerlogistiker, dass ich das, also für mich gehört sich das so. Wenn ich die ausbilde, dann möchte ich auch gerne mitprüfen.
Mhm.
Nicht unsere, sondern generell mal gucken, so eine Prüfung auch mitgestalten und schauen, was gibt's für Möglichkeiten, welche coolen Typen trifft man da vielleicht auch wie sieht denn so eine Prüfung eigentlich aus? Das muss ich dazu sagen, dass die Prüfung für E-Commerce-Kaufleute ist ja das sogenannte Fachgespräch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wäre das ein Appell auch an die IHKs hier im Land nochmal zu sagen, können wir da an die Prüfung nochmal rangehen, ne? Weil das ist so. Die machen ein Projekt während ihrer Ausbildung, meistens so in der letzten Ausbildungsphase, 3 Monate mal oder 4, irgendeine Analyse, irgendeine Optimierung von Prozessen, ein Marketingthema, wie auch immer, schreiben dazu dann 3 DIN A4 Seiten Report. Planung, ja. Durchführung, Evaluation und irgendwas, ne, würde ich das nochmal auf ein Fazit. Und das Einzige, was die Prüfung ist, die stellen das kurz vor und dann reden wir drüber, über relevante Themen in der Ausbildung und dann war's das. Die können nichts zeigen, die haben keine Präsentation, die haben keinen Online-Zugriff, die machen, das ist quasi komplett offline.
Okay.
Komplett offline.
Für so ein E-Commerce-Kauffrau.
Ja, genau. Und das ist halt unglaublich, ich weiß nicht, ich finde es nicht zeitgemäß, ich finde auch die Art der Prüfung so nicht cool, weil es ist halt kein Gespräch. Guck mal, ich bin 45. Da sitzt jemand, wenn er alt ist, ist er 30, wenn er jung ist er vielleicht irgendwie 21. Gespräch? Das heißt Fachgespräch. Das ist Frage-Antwort.
Ja.
Total blöd. Das nur mal so zu dem Prüfungsformat. Und ich glaube, das Rangehen an so neue Themen wie können wir jetzt mit AI was Produktives oder einen Mehrwert im Unternehmen stiften, das kommt hart auch durch die Berufsschule. Also bei uns, bei unseren, bisher ist das so, die Berufsschulen probieren unglaublich viel aus, wenn sie die Möglichkeit haben,
okay.
Das muss ja auch noch sein, und sagen, na, guck mal, für eine Präsentation benutzt du dies, für eine Analyse mach doch mal dieses, guck mal, wir haben hier, wir können da, also da kommen die mit ran. Und die Transformation ins Unternehmen ist dann immer noch ein anderes Thema. Die sind sehr jung, die sind sehr schüchtern, die kommen mit solchen Themen nicht wirklich enthusiastisch, also bisher bei uns auf jeden Fall nicht so enthusiastisch ran, sondern eher so, hey, habt ihr mal, können wir vielleicht mal? Ja, Digga, probier dich aus. Ne? Was willst du kaputt machen? Und das würde ich grundsätzlich auch vielleicht als Appell loswerden wollen, so probiert einfach mehr aus. Nehmt mehr aus der Schule mit in die Betriebe, weil in die Betriebe wissen es ja vielleicht auch nicht oder die haben nicht die Zeit, sich damit so intensiv zu beschäftigen, und dafür ist ja so eine Ausbildung auch da, mal aufzuschnappen, was auszuprobieren und nicht nur zu lernen, wie ist es denn eigentlich bisher.
Ja. Ich glaube, den Appell muss man echt mitgeben, das Spielerische nicht zu verlernen. Ne?
Ja, bitte, ganz, ganz dringend.
Ja. Also ganz banales Beispiel, ich habe ja eine Apple Watch und ich habe es irgendwann mal eingestellt, wie dieses Zifferblatt aussieht. Jetzt sollte mein Sohn mal kurz ein bisschen woanders hin, aber er sagt, okay, bekommst die Uhr und wenn was ist, rufst du an. So, er hat die Uhr angehabt, er hat auch erstmal nicht ausziehen wollen, nachts habe ich sie abgezogen, guck aufs Zifferblatt und es ist total verstellt. Und jetzt muss er erstmal gucken, wo stelle ich es denn wieder ein? Da bekomme ich irgendwie raus, ich habe nicht den Nerv, das jetzt lasse ich es einfach so. Ich
sag, ja,
hat mein Sohn jetzt so eingestellt, ist okay. würde ich wahrscheinlich mit 5 Minuten rausfinden, aber ich merke da schon, er hat Begeisterung, das zu machen, und für mich hat das jetzt gar keinen Stellenwert.
Das ist gerade so, genau.
Ja, und dann lasse ich so. Aber die Frage ist halt, beim Ziffernblatt, das ist ja Wumpe. Aber es gibt ja andere Sachen, da ist es halt nicht mehr Wumpe, ne?
Ja, es gibt andere Sachen, da ist das nicht mehr Wumpe. Und da würde ich mir das Ziffernblatt halt freuen. Da würde ich mich ja freuen, wenn jemand sagt, boah, sag mal, wenn er nur so Kleinigkeiten anpacken würde. Also eher im Sinne von der Mensch, ne?
Ja, jetzt, ja.
Einfach das ausprobieren. Und ein bisschen abseits von diesem Working Brain, was man ja in der Ausbildung auch stark eingehämmert bekommt, ne? Der Prozess läuft so, das haben wir immer so gemacht. Oder das hat sich bei uns eben als richtig erwiesen, bisher, okay? Aber denk doch mal abseits davon, ne? Nur weil ich jemanden ausbilde, heißt das ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich kann ihm ja nur sagen, ey, das ist, so bisher haben wir das so gemacht, das war ganz gut. Wenn dir was Besseres einfällt, sag mir Bescheid.
Ja.
Wenn dir was auffällt, was ich nicht sehe, sag mir Bescheid. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, also sollte es niemals sein. Und man sieht ja gewisse Dinge als Geschäftsführer, als Ausbilder, als, keine Ahnung, Mitarbeiter im Lager, als Fahrer auch nicht, weil man die halt selten zu Gesicht bekommt.
Das stimmt.
Das ist ja keine böse Absicht, ne?
Ja.
Wenn ich dann natürlich pissig reagiere und sage, ist genau doch böse Absicht, ne? dann würde ich mich nicht wundern, wenn mir keiner was. Aber bitte einfach sagen.
Was? Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht. Ich bin ja Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung.
Ja.
Ich weiß noch, und das hat mich ganz lange geprägt, wir waren immer sehr strukturiert. Ein guter Arbeitnehmer ist dann jemand, der dann strukturiert die Aufgaben abarbeitet. Also preußische Disziplin würde ich es mal nennen. Ich habe es jetzt aber festgestellt, dass meine Stärke ganz woanders liegt. Das wurde überhaupt nicht besprochen, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt und dass man ja damit ja auch viel mehr erreichen kann, wenn man weiß, was für ein Typ man eigentlich ist. Wie ist es denn jetzt? Wird da drauf eingegangen oder ist das eher noch weiterhin preußischer Fleiß?
Ich sag mal,
der nicht schlecht ist, ne? Disziplin ist super, aber nicht alles.
Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also Disziplin muss man halt, also jeder braucht ab und zu mal ein bisschen Schwung Disziplin. Es gibt Aufgaben, die musst du durchziehen, auch wenn du da keinen Bock zu hast, und es gibt Dinge,
total.
Ist so. Aber grundsätzlich, ja, kann man auch viel stärker drauf eingehen heutzutage. Ich versuche das bei uns auch, jetzt nicht in so einem Schema, ne, aber schon mal zu gucken, okay, wie ticken denn die Menschen, wo könnten eventuell Stärken liegen oder auch Schwächen? Was sind Aufgaben, die man perspektivisch dann auch delegieren kann, vernünftigerweise, damit die halt auch, sagen wir mal, ausgefüllt arbeiten können oder ausgefüllter. Ich denke, da wird heute mehr drauf eingegangen. Ich würde aber auch sagen, das sollte man nicht nur das als Maßstab oder als Grundlage nehmen, ne? Weil, wie gesagt, es gibt halt auch Dinge, die müssen dann einfach sein. So, auch das gehört mit zur Wahrheit.
Das muss man auch lernen.
Das muss man auch lernen, und dann kann man auch nicht sagen, da geht keinen Bock zu. Also bei uns ist der Klassiker immer der persönliche Kundenkontakt.
Da haben die keinen Bock zu?
Da haben unsere Auszubildenden keinen Bock zu.
Krass. Das ist immer ein Highlight immer.
Ja. Das ist halt, aber auch, vielleicht ist das auch ein Gewöhnungsding. Das ist so dieses Thema raus aus der Komfortzone. Ne? Wann lernst du, wenn du nicht in der Komfortzone bist?
Ja.
Und da rauszukommen wird halt immer, oder jemanden da rauszureißen, sage ich mal, wird ja auch immer schwieriger. Früher haben die Lehrer einen an die Backen gegeben, nicht wörtlich, aber so, ne, und haben mal gesagt, so, wie ist es denn jetzt? Ja. Ne? Mittlerweile ist es ja so, dass du dann direkt einen Elternaufstand probst oder die Eltern den Aufstand proben, wenn du deine Schüler zu hart angreifst.
Mhm.
Also, zu hart ist immer auch noch, also das sind sehr viele Faktoren, die dazu führen, dass eben relativ wenig irgendwie aus der Komfortzone rausgedrückt wird, also dass du nicht gepusht wirst, sondern dass du das irgendwie selber machen musst.
Ja.
Da sind wir ja alle viel zu träge zu. Keiner geht ja selber gerne da raus. Und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da müsst ihr aber auch so ehrlich sein, das machen, das gehört dazu.
Ja.
Das wird auch im Vorstellungsgespräch ist das immer ein Thema. Du gehst durch alle Abteilungen, du musst mit Leuten sprechen, du stehst face to face im Laden zum Kunden, damit du eben, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, damit du eben weißt, wie dein Kunde tickt.
Ja.
Das hilft dir ja überhaupt nichts, wenn der nur online klickt und du weißt gar nicht, wie tickt denn der eigentlich?
Das
musst du lernen.
Ist das vielleicht auch durch Corona und durch die sozialen Medien und so weiter so, dass die jungen Menschen, das als üblichen Kanal sehen, während wir sind ja gleich alt, eher in der Disco Leute kennengelernt haben.
Ja, ich will das gar nicht so sehr auf dieses jugendliche Bashing setzen. Ne?
Nee, gar nicht.
Ich glaube, Bashing, das ist einfach eine Erwartungshaltung. Wenn ich mich für einen IT-Job oder für einen E-Commerce-Job oder für was interessiere und sage, ich möchte da eine Ausbildung machen, ist, glaube ich, eher die Erwartungshaltung zu sagen, da habe ich wenig mit Menschen zu tun, mehr mit Computern. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass ich das mit dem Computer ja eigentlich nur mache, um Menschen besser zu verstehen oder bessere Bedürfnisse befriedigen zu können. Mhm. Und da ist eben das Thema, dazu muss ich immer auch mit Menschen reden. Und wenn die nur einen Auftrag aufgeben per Telefon und ich sage, ja, danke, habe ich verstanden, ich habe da nochmal eine Frage und mir dann Gedanken machen kann, wie kann ich denn das online eigentlich abbilden, damit ich da auch besser werde.
Ja.
Weil anders geht's nicht.
Wie siehst du das Thema Vertrauen? Es wird ja alles digital, aber der Kundenkontakt bleibt ja bestehen. Mhm. Klar durch das Digitale, aber auch durch Menschen, die dann ja weiterhin an bestimmten Punkt da sind.
Ja.
Ist Vertrauen und Vertrauensaufbau ein wichtiger Schlüssel oder ist das kein wichtiger Schlüssel in der Kundenbeziehung?
Für eine langfristige Kundenbeziehung ist Vertrauen, glaube ich, unerlässlich. Das brauchst du aber auch, also Vertrauen ist ja nichts, was jemand bei der ersten Bestellung hat. Oder bei der zweiten.
Also ein bisschen Vertrauen hat die Person.
Also
die Bestellung klappt. Ne?
Dass ich auch das bekomme, was ich bezahlt habe und so. Das auf jeden Fall. Das geht auch so ein bisschen reputationsmäßig dann. Ne? Reputationsmanagement irgendwie. Aber das Vertrauen baust du ja auf, indem du nämlich genau das tust. Du lieferst die gewünschten Artikel in der passenden Qualität, zur gewünschten Zeit, in dem Umfang und so weiter und so fort, zu dem Preis, der vereinbart wurde, zuverlässig immer wieder.
Mhm.
Und bei uns hast du dann immer noch auf der Subline sozusagen das ganze Thema Dokumentation, Nachverfolgung, Rückverfolgbarkeit, Spezifikation, also ne, dieses ganze Lebensmittel, Informations- und alles, was du so an Themen hast, lieferst du quasi noch auf der Subline mit. Und dann eben das Thema, dann helfen, wenn der Kunde auch wirklich, oder wenn der Kunde auch mal in Not ist. Ich habe ich voll vergessen zu bestellen. Ich kann es eben noch schnell. Oder ich brauche mal ganz schnell eben eine Lösung für dieses und jenes Problem. Und dann baust du quasi langfristig Vertrauen auf. Und ich glaube, für so einen Customer Lifetime Value ist das einfach unerlässlich. Mhm. Weil ansonsten ist das halt einmal bestellt, einmal enttäuscht, dann eigentlich ist es weg.
Ja.
Das kann man machen, kostet aber unglaublich viel Geld und Nerven und macht keinen Spaß. Ne?
Ist auch nicht nachhaltig.
Und da, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel, wir haben ja auch noch einen klassischen Außendienst, sage ich mal, einen Key-Account, wie immer man das nennen möchte, aber Menschen, die halt auch zum Kunden hingehen, mit dem Kunden vor Ort sprechen, sozusagen, und das dann wieder mit in den Betrieb bringen, um darauf dann wieder eine zukünftige Lösung, auch meinetwegen digital, aufbauen zu können. Ne?
Okay. Also ja, ist wichtig, auch on the long run.
On the long run vor allen Dingen. Ne?
Ja.
Ansonsten könnte ich ja auch sagen, ich habe so ein Neukundengewinnungsmodell irgendwie und hole mir immer neue Kunden ran und beliefer die einmal scheiße und mach dann weiter und mach so, tausch so mein Geld durch irgendwie. Ne?
Aber so viele Kunden gibt's ja gar nicht.
Das wäre kein Modell für unsere Branche. Das ist eher so ein Modell, dass du irgendwie global fahren kannst. Mhm. Keine Ahnung. Und es fällt auch keiner ein, der da wirklich Spaß dran hätte, ne?
Nee.
Also Leute zu verarschen quasi.
Genau. damit möchte ich jetzt gar nicht aufhören.
Wer?
Schlechter Abschluss. Das wäre ein schlechter Abschluss. Ihr baut ja nochmal was, ne?
Also, oh ja.
Genau. Das sieht man ja auf LinkedIn. Den Fortschritt dazu oder mal so ein Zeitraffer hast du ja mal reingestellt. Wie wichtig sind so Bauprojekte versus auch Digitalprojekte? Habt ihr da so ein, vergleicht ihr das überhaupt oder sagt ihr, sind einfach ganz unterschiedliche Paar Schuhe?
Jein. Also beide Projektarten, alles, was ist ja eine Unternehmung. So, wir müssen ja irgendwie weiterkommen, ganz stumpf gedacht. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo uns einfach der Lagerplatz nicht mehr ausreicht, weil wir halt auch so wahnsinnig viele Produkte und Dienstleistungen mittlerweile unter einen Hut kriegen müssen, die eben eine gewisse Lagerkapazität auch erfordern. Und haben gesagt, wie gehen wir jetzt in die Zukunft? So, und die kann eigentlich nur lauten, Prozesse nochmal anzupacken und zu automatisieren. Wollen wir schon seit 20 Jahren. Jetzt haben wir endlich die Chance dazu bekommen und packen das halt an, indem wir ein automatisches Hochregallager bauen mit Fördertechnik und dann daran anschließend noch ein Projekt machen für eine fahrerlose Transportsysteme, die dann eben auch Ware bei uns intern autonom verteilen. Einfach aus dem ganz stumpfen Grund, weil wir einfach auch wir als kleiner mittelständischer Familienbetrieb nicht mehr auf Dauer nicht mehr genug Leute finden, die für die Arbeit im Lager zur Verfügung stehen.
Das so wie wir das brauchen.
Auch nochmal unterstreichen, ne? Also das auch nochmal.
Und wir aber ja immer noch quasi unser 100 tradiertes Geschäftsmodell ist eben Bedarfsartikel zu beliefern. Das heißt, die dürfen auch nicht viel kosten.
Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir die Prozesse noch effizienter durchziehen. Und dass wir eben auch über das weltweite Sourcing von Produkten halt auch gewisse Lieferzeiten überbrücken müssen. Und wir bauen jetzt 6.500 Palettenplätze, aber absehbar können wir in 5 Jahren spätestens die nächsten 6.500 bis 18 dran bauen. Ne? Also
das ist einfach ordentlich. So.
Ja, okay. Ja. Und nein, wir wägen das nicht. Und außerdem ist es auch ein Digitalprojekt. Ne?
Erzähl mal.
Naja, wir müssen ja, also zum einen, oder wir müssen ja digital anbinden, den Materialflussrechner. Ja. Ich brauche aus dem Hochregal Palette XYZ.
Und auch wie sind die Wege, wie sind sie am effizientesten und so weiter. Ne?
Das macht der Materialflussrechner von dem Hersteller, von dem RBGs. Also die haben nochmal eine interne Logik, aber die muss ja auch mit zu unserer irgendwie sprechen können. Ne? Also sind wir gerade dabei, eine vernünftige Schnittstellenkommunikation und eine Schnittstelle zu bauen mit denen. Mhm. Und dann bist du ja ruckzuck wieder in einem Digitalthema drin. Ne? Also ohne IT geht sowas sowieso gar nicht mehr heute.
Ja, das
geht schon die letzten 20 Jahre nicht. Wobei ich mich immer noch wundere, es gibt immer noch Akquise-Calls, so, hey, braucht ihr ein ERP? Ja, wenn du noch keins hast, dann winke, winke, tiki, winke. Ne? Also, ganz anders. Aber deswegen differenzieren wir das nicht gleich. Wir budgetieren ja auch nicht wie so ein klassisches Unternehmen. So, ich habe dieses Jahr 150.000 Euro für Digitalprojekte mit der Synergy auf dem Schirm und wenn die aufgebraucht sind, mache ich nichts mehr. So, das wäre ja Quatsch. Ja. Und wir gucken, ja, was sind eigentlich Schritte, die wir tun wollen? In welcher Reihenfolge sind die sinnvoll? Bitte gib mir mal ein Angebot. Und dann sagen wir, okay, das passt in der Reihenfolge, das passt vom Angebotspreis, das erwirtschaften wir aus dem laufenden Geschäft, also machen wir das.
Ja. Das gibt sogar ein Buch dazu, Zero Budgeting heißt das Buch. Und es kommt eigentlich, also im Endeffekt beschreibt es, wie Unternehmer denken, aber es ist für Konzerne gedacht. Dass man halt sagt, ja, du machst das, was sinnvoll ist und was du dir leisten kannst. Und
nicht,
was du budgetiert hast, weil die Budgets, wenn die da sind, werden die irgendwie auch verbraten.
Genau.
Sondern eher guck, was
sinnvoll ist. Das ist ja genau der Kern. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum bei Konzernen immer so Themen so hochgespielt werden. Nee, du musst auch das tun, was sinnvoll ist, was sich in Zukunft rechnet oder besser rechnet als jetzt, um das dann einfach machen.
Bitte. Ne? Machen bitte
so. LKW ist kaputt, fährt nicht mehr, ich habe kein Budget mehr, ich brauche aber einen LKW, dann sagst du ja auch nicht, nö, dann steht er halt nächsten Jahr kaputt. Ja. Nein, machen, bitte.
Ja. Das bekommen Konzerne noch hin, aber wobei, man weiß es nicht gerade. Also.
Ja.
Das stimmt, wenn man sich die Bahn und andere Strukturen gerade anguckt. Philipp, total lieben Dank, dass du hierher nach Dortmund gekommen bist.
Gerne.
Danke für auch einfach machen. Das ist also unabgesprochen, die Mutter heißt ja von uns Time to Act, das ist ja auch machen, ne? Also es ist Zeit zum Handeln und das ist so viel wichtiger als nichts tun, bewegt ja nichts. Und das, was ich heute einfach auch nochmal mitnehme, ist, auch wenn du in einem Markt bist, wo ihr schon ja viele Kunden im Markt habt, ist an den Kundendenken immer noch zentral, weil das ist ja eigentlich das, wofür ihr steht, ne? Dass ihr seid ja für den Kunden da, das nehme ich mit, ich nehme das Machen mit und ich nehme auch mit, dass wir alle viel häufiger auch an Nachhaltigkeit vor der Haustür denken müssen. Aber man muss ja nicht immer ganz weit gehen, sondern auch einfach vor der Haustür die Tafelidee, auch eure Kunden damit einzuspannen. Das finde ich herzerwärmend. Danke für die Zeit und danke für die Insights. Und wenn ihr Fragen habt, postet sie gerne rein. Anmerkungen dazu. Wir beantworten sie total gerne.